Okay, also wir werden anfänglich ohne Beamer auskommen müssen. Zumindest anfänglich vielleicht die ganze Zeit. Was waren die Themen gewesen? Wir haben uns den Satz von Reis angeschaut. Und haben im Wesentlichen eine Aussage bekommen, dass so gut wie nichts, was jetzt Eigenschaften von Programmen anbelangt, dass so gut wie nichts entscheidbar ist. Die spezielle Aussage war, dass jede Eigenschaft oder Sprache oder Problem, wie immer man das jetzt nennen möchte, jede Eigenschaft von der Form, wir hatten das B von S genannt, berechenbar, all das, was bezüglich einer Menge S von Funktionen berechenbar ist. Was war das nochmal genau? Das waren alle Programme, ja, so würde ich das lesen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur eingeschränkt auf Turing-Maschinenprogramme, sondern, wenn Sie so wollen, die Menge aller Programme mit der Eigenschaft, dass M berechnet eine Funktion in der Menge S. Jede Eigenschaft dieser Form ist unentscheidbar, solange die Menge S nicht trivial ist. Und nicht trivial bedeutet, dass man halt die Eigenschaft haben, entweder sind wir von der Menge aller über dem entsprechenden Alphabeten Sigma 1, Sigma 2 berechenbaren Funktionen verschieden, oder aber und zusätzlich, es gibt mindestens eine Funktion, die in der Menge S liegt. Also ist nicht trivial, also falls diese Eigenschaft gilt. Okay, so, das war die Eigenschaft, die wir über die Entscheidbarkeit von Eigenschaften von Turing-Maschinenprogrammen hergeleitet haben. Und im Wesentlichen sagt das, da wächst nichts, da ist nichts wirklich, dass man an Aussagen über Programme wird herleiten können. Ja? Wenn Sie so wollen, eine sehr deprimierende Aussage. Natürlich auf der anderen Seite verlangt es, weil man wird natürlich weiterhin versuchen, Eigenschaften von Programmen nachzuweisen. Der Satz von Reis verlangt halt entsprechend Unterstützung auf Seiten des Entwicklers, auf Seiten des Programmierers. Okay, so, und dann haben wir den Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit uns angeschaut, und das will ich mal gleich in Verbindung setzen mit dem Begriff der Entscheidbarkeit. Ja, lassen Sie mich also erst nochmal genau aufschreiben, was es denn heißt. Naja, fange ich mal an mit dem Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit. Und dann gehen wir zurück und schauen uns den Begriff der Entscheidbarkeit an. Und das Ziel wäre dann letztlich, dass wir herausfinden, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen liegt. Also, Problem L möchte ich rekursiv aufzählbar nennen. Genau dann, wenn es gibt eine Turing-Maschine, und wie üblich möchte ich die M nennen, und für diese Turing-Maschine soll die Eigenschaft gelten: für alle Eingaben W. W gehört genau dann zur Sprache L, wenn tatsächlich die Maschine M die Eingabe akzeptiert. M akzeptiert W. So, und das ist der Begriff, der rekursiven Aufzählbarkeit. So, den möchte ich jetzt vergleichen mit dem Begriff der Entscheidbarkeit. Was haben wir da gesagt? Heißt entscheidbar. Genau dann. Naja, wir hatten die Formulierung im Wesentlichen identisch gewählt gehabt. Ja? Wir haben gesagt, es gibt eine Turing-Maschine M. Und die Eigenschaft dieser Turing-Maschine M soll sein, für alle Eingaben W, das W gehört genau dann zur Sprache, wenn das M das W akzeptiert. Ja, und jetzt habe ich natürlich genau dasselbe unten drunter geschrieben. Was fehlt? Also intuitiv gesprochen, muss ich natürlich erwarten beim Begriff der Entscheidbarkeit, dass die Turing-Maschine alles klärt. Sie soll klären, wann akzeptiert wird, und sie muss klären, wann verworfen wird. Intuitiv gesprochen, beim Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit soll die Turing-Maschine was klären? Sie soll klären, wenn es, was es, es heißt, dass akzeptiert werden soll.
Bei der Entscheidbarkeit müsste noch hingeschrieben werden, dass es, also bei der Entscheidbarkeit ist es nicht wichtig, ob sie hält oder verwirft.
Bei der rekursiven Aufzählbarkeit ist es nicht wichtig, ob die Maschine hält oder nicht hält. Sie darf natürlich, wenn sie bei der rekursiven Aufzählbarkeit, wenn die Maschine hält, ja, dann muss sie akzeptieren oder sie muss verwerfen und sie darf nicht fälschlich akzeptieren. Das ist, was diese Aussage sagt. Aber formal gesprochen, nicht? Da haben Sie natürlich vollkommen recht, formal gesprochen haben wir in der Definition der Entscheidbarkeit hinzugenommen und M hält immer. Und die Quintessenz dieser Eigenschaft, ja, das hört sich unschuldig an, aber die Quintessenz dieser Eigenschaft in Verbindung mit dieser Äquivalenz bedeutet, für jede Eingabe hält die Maschine. Wenn sie akzeptiert, dann muss die Eingabe zur Sprache gehören. Da die Maschine immer hält, ist die zweite Option nur die zu verwerfen und in dem Fall, dass sie verwirft, muss die Eingabe außerhalb der Sprache liegen. Nicht? Also, wenn man über die beiden Begriffe nachdenkt, Entscheidbarkeit und rekursive Aufzählbarkeit. Die Entscheidbarkeit klärt, Akzeptanz und das Verwerfen. Und wenn wir uns hier anschauen, was der Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit wirklich macht, erklärt die Akzeptanz. Nicht? Und der Unterschied, der kritische Unterschied ist, wenn tatsächlich die Eingabe nicht zur Sprache gehört, das Einzige, was nicht passieren darf, ist Akzeptanz. Das heißt, wenn, und das ist, was ich meine im Sinne von klären, wenn tatsächlich das Wort W nicht zur Sprache gehört, dann wird M entweder verwerfen oder nicht halten. Während hier immer gesagt werden muss, wenn die Eingabe nicht zur Sprache gehört, dann wird verworfen. Punkte aus. Ja, und das müssen wir halt wirklich auseinanderhalten. Das sind zwei durchaus verschiedene Begriffe, die natürlich einen starken Zusammenhang haben. Und ein Zusammenhang war, wenn ich weiß, dass das L entscheidbar ist, dann kann ich natürlich sagen, okay, was heißt das? Das heißt, Akzeptanz und Verwerfen wird für mich vorgeschrieben. Insbesondere im Verwerfen muss ich, also wenn die Eingabe nicht zur Sprache gehört, muss ich tatsächlich verwerfen. Hier hingegen kann ich zusätzlich, habe ich zusätzlich die Option, nicht zu halten. Oh, ja, oder nicht halten. Hier, das Wort nicht gehört natürlich hier. Schreibe ich es mal lieber zusammen. Oder nicht halten. Heißt, der Begriff der Entscheidbarkeit ist natürlich sehr viel schärfer. Ne? Und das bedeutet natürlich, wenn ich entscheidbar bin, dann ist meine Sprache auch rekursiv aufzubauen. Okay, dann hatten wir uns auch einige Eigenschaften angeschaut, weitere Eigenschaften der rekursiven Aufzählbarkeit bzw. Beispiele für rekursive Aufzählbarkeit. Und lassen Sie mich vielleicht beginnen mit einer Eigenschaft der rekursiven Aufzählbarkeit. Wenn das L rekursiv aufzählbar ist, und tatsächlich, ich schreibe es jetzt nur als Implikation, tatsächlich ist es eine Äquivalenz. Wenn das L rekursiv aufzählbar ist, dann gibt es eine Maschine, die tatsächlich alle und genau die Worte in der Sprache L aufzählt. Ja, das ist eine Maschine, die, da drücken Sie auf den Knopf und dann springt die an und die hört dann leider Gottes nie auf zu rechnen. Während ihrer Berechnung wird sie alle Sprachen, alle Elemente aufzählen und nur die Elemente aufzählen. Es gibt eine Turing-Maschine M und M zählt genau die Worte in L in irgendeiner Reihenfolge auf. Das können wir auch nicht sagen, aber was wir sagen können, ist, dass genau die Worte in L halt aufgezählt werden. So. Beispiele der rekursiven Aufzählbarkeit war das der zweite Punkt. Und da hatten wir uns angeschaut, ich denke, das war das Halteproblem, bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber wir machen das mal, was haben wir gemacht beim letzten Mal? Dann machen wir genau jetzt was anderes. Halteproblem haben wir gemacht, dann machen wir jetzt die universelle Sprache. Beispiele. Die Sprachen U, universelle Sprache. H, Halteproblem, H, Epsilon, spezielles Halteproblem. Diese Sprachen sind alle rekursiv aufzählbar. Ich benutze die Abkürzung RA für rekursiv aufzählbar. Wir haben beim letzten Mal uns das Halteproblem angeschaut. Lassen Sie mich jetzt die universelle Sprache anschauen. Also die Frage, warum ist tatsächlich U rekursiv aufzählbar? Zur Erinnerung, was ist denn das U gewesen? Es handelt sich hier um alle Eingaben von der Form Beschreibung eines Programms M, gefolgt von einer Eingabe W. Und wir würden all die Maschinen auflisten, die die Eigenschaft haben, dass das M tatsächlich ihre Eingabe W akzeptiert. So, was wir jetzt machen müssen nach der Definition der rekursiven Aufzählbarkeit, ich muss eine Maschine M finden, die tatsächlich genau die Worte akzeptiert, das ist jetzt ein bisschen dumm, dass wir dieselbe Beschreibung M haben, dann lassen Sie mich hier statt dem M von einem M-Stern sprechen. Ja, wie sieht M-Stern aus? Nicht? Intuitiv gesprochen, was wir machen sollten, wir sollten einfach uns die Eingabe anschauen von der Formbeschreibung des Programms M und dann die Eingabe W. Ja, und was sollten wir machen? Wir sollten dann unser M-Stern so definieren als universelle Turing-Maschine. Ne? Dass es sich das M vornimmt, erstmal die Codierung aufbricht, das M vornimmt und simuliert auf der Eingabe W. Die Maschine M dekodiert die Eingabe MW, simuliert M, ja, und das ist das Letzte, was es tut, und simuliert M auf W. Nicht? Und da kann man natürlich sofort sagen, um Gottes Willen, was kann denn da passieren? Was da passieren kann, ist, dass die Maschine M, die zu simulierende Maschine, gar nicht hält. Für den Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit ist das sowas von egal. Ja? Weil es muss ja nur darauf geachtet werden, wenn die Eingabe zur Sprache gehört. Und in unserem Fall heißt es, wenn das M tatsächlich die Eingabe akzeptiert, es kann nur akzeptieren, wenn es hält, dann wird auch unser Simulator, das M-Stern, halten und ne, wird genau dieselbe Aktion ausführen. Quintessenz? Naja, wenn das M mit der Eingabe W tatsächlich zur universellen Sprache gehört, dann bedeutet das, dass das M, so war die universelle Maschine definiert, das M wird das W akzeptieren und dann bedeutet das natürlich auch, wir verhalten uns identisch, U akzeptiert die Gesamteingabe. MW. Nicht? Weil U letztlich auch akzeptiert und was kann es akzeptieren? Die Eingabe. Naja, und dann könnte man klammen Herzens natürlich fragen, um Gottes Willen, und wenn tatsächlich das M nicht hält, wenn M auf W nicht hält, was wir zumindest sagen können, dann wird definitiv das M nicht akzeptieren. Man kann es ja nicht akzeptieren, weil es ja nicht hält. Akzeptiert M nicht? Also, wenn es nicht akzeptiert, gilt, dass das M mit der Eingabe W natürlich nicht zur universellen Sprache gehört. Und dass das M nicht hält, beziehungsweise dass das M-Stern nicht hält, ist uns sowas von egal. Ja? M-Stern hält auch nicht. Und als Konsequenz davon, was soll's? Wir brauchen nicht zu halten. Das ist wirklich der entscheidende Vorteil, wenn Sie so wollen, des Begriffs der rekursiven Aufzählbarkeit. Der entscheidende Vorteil, beziehungsweise natürlich ist es eine Frage der Sichtweise, beziehungsweise der entscheidende Nachteil. Ich will natürlich wissen, was das Schicksal ist. Und wenn die Maschine vor sich hin rattert und nichts ausgibt, ja, es könnte noch akzeptiert werden oder auch nicht. Ja? Deshalb kann man das natürlich ebenfalls als entscheidende Schwäche sehen, entscheidende Schwäche des Begriffs der rekursiven Aufzählbarkeit. So, und lassen Sie mich jetzt mal weiter fortfahren mit den Beispielen für die rekursive Aufzählbarkeit. Was haben wir da noch? Also erst einmal diese drei Beispiele, universelle Sprache, Halteproblem und spezielles Halteproblem. Lassen Sie mich mal in die Runde fragen, was hat das denn mit der Diagonalsprache auf sich? Das war die Menge aller Beschreibungen von Turing-Maschinen mit der Eigenschaft, dass das M, die Maschine M, akzeptiert sich selbst nicht. Was würden Sie denn denken wollen? Ist das rekursiv aufzählbar? Also wenn man über, wenn man Beispiele der rekursiven Aufzählbarkeit sieht, normalerweise läuft darauf hinaus, dass man versucht, brutalste Gewalt. Und in diesem Fall, brutalste Gewalt würde sagen, hey, dann nehme ich mir die Eingabe. Dekodiere sie, finde heraus also, was denn hinter dem Turing-Maschinenprogramm steckt und ich simuliere dieses Turing-Maschinenprogramm. Naja, und dann muss ich natürlich in dem Fall akzeptieren, wo die Maschine sich selbst nicht akzeptiert. Und wenn ich mich selbst nicht akzeptiere, können das darauf hinauslaufen, dass ich mich selbst verwerfe oder dass ich auf mir selbst einen ewigen Schluck aufbekomme, ja? Also Endlosschleife. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Ja? Lassen Sie mich mal anschauen, das Komplement der Diagonalsprache. Ich schreibe das falsch auf. Ja? Das Komplement ist nämlich fast die Menge aller Turing-Maschinenprogramme mit der Eigenschaft, dass M akzeptiert sich. Und jetzt die Frage, ist das rekursiv aufzählbar? Ja, das ist fast die richtige Darstellung fürs Komplement, weil im Komplement würden auch noch alle Eingaben drinstecken, die nicht Kodierung einer Turing-Maschine sind. Ja? Deshalb ist das ein bisschen vereinfacht. Und das im Wesentlichen ist das halt die Darstellung des Komplements der Moment, das ist das wohl. Ja. Müsste rausgenommen werden. Genau das.
Okay, nee, das muss in den.
So, dann machen wir mal in der Zwischenzeit weiter. Frage war Diagonalsprache, rekursiv aufzählbar oder nicht. Der allererste Versuch geht auf jeden Fall ganz brutal in die Hose. Wenn ich simuliere, kann es mir passieren, dass tatsächlich nicht akzeptiert wird. Die Eingabe also zur Sprache gehört, aber nicht akzeptiert dadurch wird, dass ich nicht halte. Wenn ich mir jetzt auf der anderen Seite das Komplement der Diagonalsprache anschaue, naja, nicht? Da kann ich ja das M einfach simulieren und wenn akzeptiert wird, muss insbesondere gehalten werden, dann wird der Simulator auch halten und die Argumentation wäre dann tatsächlich vollkommen identisch. Vollkommen identisch zur Universalsprache. Heißt, es ist rekursiv aufzählbar. Lassen Sie mich mal weitere dumme Fragen stellen. Hier natürlich die Frage, bist du nun rekursiv aufzählbar oder nicht? Lassen Sie mich mal weiter dumme Fragen stellen. Und zwar die Frage, bitteschön, Komplement der Universalsprache, bist du rekursiv aufzählbar? Komplement des Halteproblems, bist du rekursiv aufzählbar? Was hat es mit dem Komplement des speziellen Halteproblems auf sich? Seid ihr rekursiv aufzählbar? Ja, wir hatten schon festgestellt, dass die ursprünglichen Probleme UH und H-Epsilon rekursiv aufzählbar sind. Und ich stelle jetzt die Fragen bezüglich ihrer jeweiligen Komplementsprachen. So, und ich möchte all diese Fragen jetzt ein und für alle Mal beantworten. dass wir den Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit besser verstehen. Und hier ist die Aussage. Ich nehme an, dass eine Sprache L rekursiv aufzählbar ist. Und ich nehme an, dass die Komplementsprache L rekursiv aufzählbar ist. Kann ich dann was daraus schließen? Was würden Sie sagen wollen? Ja? Ne, das hatten wir vorher schon gesagt gehabt, ganz genau. Jetzt kommt ein Hammer. Das ist tatsächlich dann entscheidbar. Und bevor wir die Argumentation durchziehen, warum denn diese Aussage richtig ist, lassen Sie mich die Konsequenzen versuchen zu verstehen. Zuerst einmal die Konsequenzen für die universelle Sprache, Halteproblem und das spezielle Halteproblem, von denen wissen wir, dass sie rekursiv aufzählbar sind. U, H, H, Epsilon. Wir wissen, dass die rekursiv aufzählbar sind. Wir wissen aber auch, dass sie nicht entscheidbar sind. Rekursiv aufzählbar und nicht entscheidbar. Ja, wenn sie nun nicht entscheidbar sind, was wir ja schon überlegt hatten, dann bedeutet das zwangsläufig, dass die Komplemente, wir wissen ja, U, H und H, Epsilon sind rekursiv aufzählbar, die Komplemente sind also dementsprechend U, H und H, Epsilon, Komplemente, die sind nicht rekursiv aufzählbar. So. Und jetzt ist es immer gut, den Bauch zu überprüfen. Ja? Und der Bauch hatte ja an sich schon gesagt gehabt, zumindest hier denke ich mal bei dem Beispiel der Diagonalsprache, das ist wahrscheinlich nicht rekursiv aufzählbar. Was hat der Bauch oder was hätte er sagen sollen beim Komplement der universellen Sprache? Hätte er auch sagen sollen, nee, das klappt nicht. Komplement der universellen Sprache, alle wieder... eine leicht falsche Darstellung, Komplement der universellen Sprache, alle Eingaben MW mit der Eigenschaft, dass M akzeptiert W nicht. Und Nicht-Akzeptanz heißt verwerfen oder aber Endlosschleife. Ne? Und Endlosschleife wäre natürlich das große Problem für uns, wenn wir einfach ganz brutal simulieren würden. Möchte sagen, zumindest diese Konsequenz, ja, das ist etwas, was Ihr Bauch auf jeden Fall mittragen sollte. Richtig. Das werden wir zeigen. Die umgekehrte Richtung, naja, wenn das L entscheidbar ist, dann ist das L natürlich rekursiv aufzählbar. Das hatten wir uns schon überlegt gehabt. Wenn das L entscheidbar ist, dann ist aber natürlich auch das Komplement von L entscheidbar und damit wäre das Komplement von L auch rekursiv aufzählbar. Ne? Das heißt, die schwierige Richtung ist tatsächlich die Richtung von rechts nach links. Ja? Lassen Sie mich dann das etwas anders aufschreiben. Ja? Aber genau, das ist tatsächlich eine Äquivalenz. So. Und lassen Sie mich den Beamer noch so ein bisschen herauszögern. Ja? An der Tafel ist es sowieso viel schöner. Wie würden Sie das zeigen? Ja, also ich habe die Aussage, dass L ist rekursiv aufzählbar und ich weiß, dass das Komplement rekursiv aufzählbar ist. Was bedeutet das? Ja, ich versuche jetzt den Beweis. Das heißt, es gibt eine Maschine ML, mit der Eigenschaft für alle Eingaben W. W gehört genau dann zur Sprache L, wenn ML die Eingabe akzeptiert. Akzeptiert W. So, das ist die Eigenschaft, die Konsequenz der rekursiven Aufzählbarkeit der Sprache L. So, und dann habe ich aber noch eine andere Sprache, eine andere Turing-Maschine fürs Komplement. Und diese andere Turing-Maschine, die hat natürlich wegen der Eigenschaft rekursiv Aufzählbarkeit, der rekursiven Aufzählbarkeit, hat die Eigenschaft für alle W. W gehört genau dann zur Komplementsprache, wenn das ML quer die Eingabe akzeptiert. Nun kann ich auch den gigantischen Schritt machen und mir mal aufschreiben, was denn das heißt. Und das heißt natürlich nichts anderes. W gehört genau dann nicht zu L, wenn das ML quer akzeptiert. Es kann natürlich jetzt nur eines passieren. Entweder dass die Eingabe gehört zur Sprache L. In dem Fall würde das ML akzeptieren. Gehört das W nicht zur Sprache L, kann es passieren, dass das ML verwirft? Kann es passieren, dass das ML tatsächlich in einer Endlosschleife festsitzt? Wenn das W nicht zur Sprache gehört, dann wird aber auf jeden Fall das ML quer akzeptieren. Die Gefahr hier, wenn das W nicht zur Sprache L gehört, war, dass das ML tatsächlich in einer Endlosschleife sitzt, ja? Sich nicht festlegt. Dann wird aber auf jeden Fall das ML quer sich festlegen. Kann man daraus was bauen? Ja?
Wenn wir zwei Turing-Maschinen haben, können wir genauso gut zu einer machen, also wenn sie miteinander schalten und sagen, die neue Turing-Maschine akzeptiert, wenn ML akzeptiert und sie verwirrt, wenn ML quer akzeptiert.
Okay, Sie haben zwei Pferde. Ja? Wie lassen Sie die beiden Pferdchen laufen? Lassen Sie zuerst das Pferdchen ML laufen und danach das Pferdchen ML quer? Oder gibt es da ein Problem? Ja?
Dann müssen Sie es irgendwie schaffen, die einzelnen Zustände
miteinander zu verbinden. Aha. Haben Sie mal im Zirkus gesehen, wenn Akrobaten auf zwei Pferden reiten? Die machen das so, dass sie tatsächlich auf im Rücken beider Pferde stehen, ja? Linkes Bein auf linkem Pferd, rechtes Bein auf rechtem Pferd. Die beiden Pferde laufen nebeneinander, ne? Sie dürfen auf keinen Fall zuerst sich auf das erste Pferd setzen und das Pferd galoppieren lassen, weil das kann in der Endlosschleife galoppieren. Ja? Das ist äußerst tödlich. Was Sie machen müssen, genauso wie Sie das gesagt haben, wir müssen die beiden, ich glaube, Sie haben es so gesagt gehabt, müssen die beiden Maschinen, die beiden Programme verzahnt laufen lassen. Einen Schritt, Sie haben es gesagt, einen Zustand, ja, einen Schritt ML, gefolgt von einem Schritt ML quer, gefolgt von einem Schritt ML, ML quer, ML, ML quer, ML, ML quer. Einer von den beiden wird halten, das wissen wir. Ja? Und in dem Fall, wo wir wissen, ML hält, okay, wir wissen in einer solchen Situation, dass es die Eingabe zum L gehört. ML quer hält, ne, und wir können die entsprechende Aussage machen. So.